Und in der heutigen Zeit, wenn du vielen Menschen, die du begegnest, erzählst, dass du daran glaubst, dass Gott lebendig ist und dass Ostern tatsächlich was damit zu tun hat, dass Gott einen Plan hatte, wieder Beziehungen zu den Menschen zu bauen, dann wirst du ja belächelt. Ist doch so, oder? Ja. Also heute ist es leichter, über manche Themen zu sprechen, die ich merkwürdig finde, als über den christlichen Glauben. Und mir ist es wichtig, euch an dieser Stelle, und ich weiß nicht, ob Markus das wusste, als er zugelassen hat, dass ich das Mikrofon heute Abend kriege, ich verstehe das Evangelium nicht vollumfänglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gebe das nur gleich hier vorne bekannt. Es gibt viele Dinge, die kapiere ich nicht. Ja, wenn ich mir das so angucke, was die Bibel schreibt, oder wie war das, dass Jesus wirklich den Himmel verlassen hat, wie wir jetzt Ostern gefeiert haben, und auf die Erde gekommen ist, um deine und meine Gottesferne wiederherzustellen und bis ans Kreuz gegangen ist und dann am Kreuz wirklich in genau dieser Gottesferne war, weil das haben wir heute schon so festgestellt, dann auf einmal hat er nicht mehr von seinem Vater gesprochen, sondern von meinem Gott. Also er hat gemerkt, ich bin raus aus dem allen. Und weil Gott wollte, dass wir da nicht in diese Situation kommen, dass wir mal eines Tages unsere Zukunft ohne ihn und ohne seine Liebe und ohne seine Gnade verbringen müssen, hat er mit Ostern Geschichte geschrieben und hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir versöhnt sein dürfen mit Gott. Ist doch alles ganz einfach, ne? Finde ich jetzt nicht so. Aber was ich verstanden habe, ist, dass es funktioniert. Und das möchte ich euch heute Abend erzählen. Ich als Kind gläubiger Eltern habe also mit diesem ganzen, ich sag mal, fromm nicht viel am Hut gehabt. Na klar, ich habe darum gewusst. Ich habe auch ein geprägtes Gewissen gehabt. Ich weiß nicht, ob mein Gewissen so geprägt war, wie Gott wollte, dass mein Gewissen geprägt ist, weil auch sehr viel Angst in meinem Leben war. Also das gibt's ja auch in unseren christlichen Bereichen, dass man viel mit Druck arbeitet und du, der liebe Gott, kann auch anders und siehst du mal und dann wird mal und guck mal. Und ich bin heute so entspannt in dem Thema, weil ich weiß, so ist Gott nicht. Sondern Gott ist liebevoll und er hat sich danach ausgestreckt, mit den Menschen wieder Gemeinschaft zu haben. Sein Plan war es, die Himmel und Erde zu erschaffen, einen Mensch zu schaffen und mit ihm Gemeinschaft haben zu dürfen und seine Ewigkeit mit ihm zu verbringen und nicht nur um Opfer zu haben, den er hin und wieder mal was auf die Rübe hauen kann. So stellen sich manche ja Gott vor. Mein Gottesbild war früher auch so. Ich habe gedacht, weil ich dich da gerade sehe, aber ich meine dich nicht. Ich habe so gedacht, Gott ist so ein älterer, strenger Herr mit einem langen weißen Bart. Bei dir ist er ja halblang, langen weißen Bart. Und dann sitzt er so im Himmel und guckt nur runter, wen er so erwischt. Und dann, wenn er was falsch gemacht hat, dann bums, kriegst du eins auf die Glocke. So habe ich mir Gott vorgestellt. Das war das, was bei mir angekommen ist vom Evangelium. Und das bewirkt auch eine gewisse Angst. Aus dieser Angst heraus machst du vielleicht auch das eine oder andere oder versuchst es richtig zu machen, aber das ist nicht aus einer Beziehung heraus, sondern aus Angst. Ich habe dieses Jahr, kann ich vorwegnehmen, Silberhochzeit gefeiert mit meiner Frau. Also 25 Jahre Ehe, ihr habt schon 50, aber bei mir, das ist schon was, nachdem das nach meinem alten Leben erst begonnen hat. Aber ich bin eigentlich froh, dass meine Frau nicht nach 25 Jahren mit mir zusammen ist, weil sie Angst vor mir hat oder ich Angst vor ihr. Sondern weil wir uns entschieden haben, eine Liebesbeziehung zu leben und miteinander zu leben. Und trotz allem gibt es Tage, wo es mal nicht so läuft. Oder es gibt mal Meinungsverschiedenheiten. Und es gibt auch mal, dass wir Dinge diskutieren. Und ich glaube, genau so möchte Gott das mit uns haben. Er möchte, dass wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen dürfen, dass wir mit ihm in Dialog gehen, dass wir ihm auch mal sagen dürfen, hey, kapiere ich jetzt gar nicht. Und er mit uns ins Gespräch kommen möchte durch seinen Heiligen Geist. Das ist nämlich der Dritte im Bunde. Ich habe das ja alles nicht verstanden. Was bei mir aber war, und da kam es eigentlich zu der ganzen Lebensgeschichte, die ich habe. Ich bin als Jugendlicher ganz plötzlich, ich weiß nicht, mit 12, 13, bin als Jugendlicher ganz plötzlich ganz dick geworden. Also das, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ganz plötzlich wirklich sehr, sehr, sehr dick. Und irgendwie habe ich mich auch verändert. Man sagt, ich war eigentlich ein ganz netter Junge, aber dann irgendwann war ich in einer Phase, wo ich den Eindruck hatte, mich kann keiner leiden. Ich nerv irgendwie alle. Ich war irgendwie, heute redet man ja so von Mobbing und sowas. Das Wort gab es ja vor 45 Jahren noch nicht in meinem Sprachgebrauch jedenfalls. Aber ich glaube, dass ich das erlebt habe, dass man mich einfach ausgegrenzt hat und auch in der Schule geärgert hat. Und ihr wisst, Kinder können sehr gnadenlos sein. Und ich habe da sehr drunter gelitten. Und klar, das brauche ich euch ja nicht vormachen, wenn du immer irgendwie ausgelacht wirst, immer abgelehnt wirst, das macht ja was mit dir, es verändert ja deine Persönlichkeit. Und das ist bei mir auch so passiert. Ich habe dann aber eines Tages auf der Suche, wie kann ich doch Freunde gewinnen, wie kann ich es schaffen, dass Leute mich akzeptieren, dass ich nicht abgelehnt werde, habe ich eine Erfahrung gemacht, die hat mein Leben tatsächlich geprägt, bis eben in die Zeit rein, wo ich ja heute von berichten möchte. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn du ein bisschen Geld hast, dann sieht die Sache ganz anders aus. Also wenn du jemand einladen kannst, dann nimmt er das vielleicht an. Wenn du eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, gibt's immer irgendwann, der sagt, ja, danke. Und ich habe festgestellt, in dem Augenblick, wo ich also praktisch mit Geld ein bisschen um mich schmeißen konnte, hatte ich auf einmal Freundschaften. Man nimmt das ja dann irgendwann nicht so wahr, dass es gekauft ist. Ich habe damals gesagt, Mensch, ich habe es endlich geschafft. Nun war aber das Problem, dass, das habt ihr ja schon rausgehört, mein Vater war Pastor und eben nicht reicher Funktionär oder was auch immer. Und so war nicht viel Geld zu Hause da. So war ich also immer auf der Suche nach Geld und habe sehr früh angefangen, mich in der Richtung hinzuentwickeln, dass es eigentlich nur noch mich gab. Also was deins ist, ist meins und was meins ist, geht dich gar nichts an. Also so ich mir, meins mich. Und in der Zeit, wo mein Vater gepredigt hat, habe ich manches Mal draußen die Jacken durchwühlt und das Geld geklaut. Und Sachen gesucht, die ich gefunden habe, weil ich immer, ihr braucht heute keine Angst mehr haben. Ich will das nur dazu sagen, manchmal, wenn ich das sage, dann gucken wir, ist mein Handy noch da, Geldbeutel, ist heute nicht mehr mein Problem. Aber damals war es so, dass ich schon irgendwie wusste, das ist nicht in Ordnung, aber ich brauchte dieses Geld. Ich brauchte es, um irgendwie diesen, und da hat sich ein Lebensstil bei mir entwickelt, den, glaube ich, sehr viele Menschen haben, wenn auch nicht so dramatisch wie ich. Nämlich, ich habe angefangen, mich nur noch um mich selber zu kümmern und es war mir egal, wie es anderen dabei geht. Das heißt, ich habe angefangen, wo ich nur stand und ging, irgendwie an Geld ranzukommen, egal wie. Und ich würde euch sagen, menschlich gesehen habe ich damit wahrscheinlich sogar Karriere gemacht. Also ich bin in dieser Haltung auch immer mit den richtigen Leuten ins Kontakt gekommen. Ich weiß nicht, ihr kennt es ja wahrscheinlich, man lernt immer die richtigen Leute kennen und habe immer dann auch Leute gefunden, die ähnlich drauf waren wie ich. Bin mit 18 dann nach Berlin gezogen, habe dann angefangen mit Autos zu handeln und dann haben wir so alte Golfs aufgemotzt, so, weiß ich, die Männer, ihr wisst doch, so ein Golf 1, das war noch was damals und die Dinger haben wir dann durch den TÜV gebracht, bisschen repariert, lackiert und dann teuer verkauft. Ich konnte immer gut quatschen, ich war immer der Verkäufer in dem Trio und mir war das auch egal, ob das Auto um die nächste Ecke kaputt geht oder nicht. Ich wollte einfach nur das Geld mitnehmen. Der Rest war mir völlig wurscht. Ihr wisst, dass es viele gibt, die genauso ticken. Und in diesem Stil, es eben nicht so ernst zu nehmen, wie es anderen dabei geht, habe ich wahrscheinlich tatsächlich aus menschlicher Sicht Karriere gemacht. Ich war mit 25 so weit, dass ich einen großen Autohandel hatte mit einem Kollegen zusammen. So ein Gebrauchtwagenhandel kennt ihr doch, wo so 50, 100 Autos stehen. Sowas habe ich gehabt in Berlin. Das war die Zeit, wo die Grenze gerade aufging. Es war also ein sehr hoher Bedarf an Fahrzeugen. Auch da, man konnte wirklich, wirklich viel Geld verdienen in der Zeit. Und in dieser Zeit habe ich auch viel Geld verdient und ich habe mich irgendwann gefühlt wie der König von Deutschland. Ich bin mit Porsche rumgefahren, goldene Kreditkarte und ihr Älteren wisst, das war damals noch was, vor 30, 40 Jahren. Ja, heute kriegst du es ja überall, aber damals, das war noch was. Und wenn du da mit der goldenen Kreditkarte angekommen bist, dann, oh ja, bitte, welchen Platz möchten Sie haben? Also ich habe mich gefühlt so, ich habe es geschafft. Und ich habe oft so geguckt, meine Eltern, christlicher Haushalt, Pastor, immer gab kein Weihnachten ohne Gäste, dass man Leute mit eingeladen hat. Es wurde geteilt, es gab immer wenig Geld, es musste immer drauf geguckt werden und ich konnte doch jetzt so leben, wie ich will. Und konnte irgendwie, hab so für mich gedacht, Mensch, ich hab's doch geschafft und nicht meine Eltern. Und in diesem Denken habe ich auch gedacht, ich mache alles richtig, also dieses Empfinden für Schuld war überhaupt nicht mehr da. Also ich will dazu sagen, ich war nie so, dass mir alles letztendlich egal war. Es gab ein paar Situationen, wo ich doch stark das Gewissen noch gespürt habe. Vielleicht komme ich danach später noch. Also es war nicht so, dass Gott mich ganz losgelassen hat. Aber ich war in einer Phase, wo mir das eigentlich alles relativ egal war. Hauptsache ich konnte mir das leisten. Und lasst mich so ehrlich sein, natürlich, wenn du mit einem Porsche unterwegs bist und einen Autohandel hast und einen Geldbeutel aufmachst, hast Geld drin, dann hast du auch hübsche Freundinnen. Und das habe ich alles genossen. Also ich habe es genossen, einfach wer zu sein. Ich war raus aus diesen ich weiß gar nicht, war ich raus aus dem Selbstwertgefühl, Minderwertigkeit oder habe ich es nur übertüncht gehabt? Aber ich war offensichtlich raus, dass ich es nicht mehr gespürt habe, sondern ich konnte es übertünchen. Ich konnte das, was mich mein Leben lang geprägt hatte, was wahrscheinlich auch noch da war, doch verstecken und konnte es übertünchen mit dem Lebensstil. Ich hatte zu der Zeit nur eine Sache vergessen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich hatte vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hatte. Ich hatte Gott vergessen. Ich hatte nichts mehr mit dem am Hut, was meine Eltern so gesagt haben. Die Gemeinden, ich habe natürlich ja mein Leben lang davon gehört, meine Verwandtschaft. Immer wieder gab es Berührungspunkte, aber ich hatte damit nichts mehr zu tun. Aber ich hatte eben vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und ich möchte euch das als ersten wichtigen Punkt mit auf den Weg geben. Auch wenn ihr vielleicht Angehörige habt, die euch noch Kummer bereiten. Gott ist immer in Kontrolle, auch wenn wir es nicht sehen. Und Gott hört Gebet und das Wort Gottes sagt, glaube du und dein Haus wird errettet werden. Also das sind so viele Zusagen, auf die wir uns stellen dürfen. Und meine Eltern haben das getan, auch wenn sie es nicht gesehen haben. Und sie sind dran geblieben und ich weiß nicht, wie viele Tränen mag meine Mutter für mich vergossen haben in der Zeit, weil sie gespürt hat, dass es nicht in Ordnung, was da bei meinem Sohn abläuft. Aber ich habe das ja so nicht wahrgenommen. Ich habe gedacht, ich mache alles richtig und war dann auch im Nachtmilieu und hatte dann lauter Kumpels, die so dicke Oberarme haben wie ich Oberschenkel. Und ich habe mich gefühlt wie ein König, weil ich war ja immer im Schutz und war immer in so einem Dunstkreis von Kampfsportlern und Türsteher. Und ich habe gedacht, Mensch, wie kann man es denn noch besser haben als ich jetzt gerade? Aber, wie gesagt, ich hatte Gott vergessen, aber er mich nicht. Und es gibt einen Bibelvers, den würde ich euch auch gerne gleich mal mit auf den Weg geben. Vielleicht könnt ihr euch den merken, wenn ich frage mich nachher nochmal oder schreibt es euch irgendwo auf. Das ist Galater 4, Vers 4. Und in Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und dieser Bibelvers kommt eigentlich im Kontext aus der Weihnachtsgeschichte. Ja, also im Prinzip, wenn man es so liest, geht es darum, dass halt Jesus irgendwann als Retter kommen sollte. Das lest ihr dann in der Weihnachtsgeschichte. Aber ich glaube, dass dieser Vers absolut zeitaktuell ist, weil Gott hat seine Zeitpunkte. Auch für dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin davon überzeugt, dass du heute nicht aus Zufall hier bist. Ich bin davon überzeugt, dass als du die Einladung bekommen hast, Gott einen Plan damit hatte. Ich glaube, dass es keine Zufälle gibt, sondern nur Gott lässt Dinge zufallen. Galater 4, Vers 4, merkt euch diesen Vers, sagt, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und ich glaube, dass bei mir irgendwann dieser Zeitpunkt kam, wo Gott gesagt hat, okay, jetzt hat der Markus sich ausgetobt, aber jetzt habe ich einen anderen Plan mit ihm. Und dann hat Gott angefangen, in mein Leben reinzuwirken. Und ich möchte euch das ganz ehrlich sagen, er hat mich nicht gefragt, ob ich das wünsche. Und er hat auch nicht gefragt, wie hätte es denn gerne. Hätte ich es mir wahrscheinlich ganz anders ausgesucht. Aber Gott hat angefangen, mein Leben reinzuwirken und sein Wirken war, dass auf einmal mein ganzes Tun nicht mehr funktioniert hat. Das war wirklich wie ein Zeitraum, wo auf einmal die Tür abgeschlossen wurde. Meine Geschäfte funktionierten nicht mehr. Irgendwie lief das nicht. Meine Ehe war schon kaputt. Meine damalige Frau, auch natürlich durch mein ständiges Fremdgehen und dies und jenes, war alles schon kaputt. Und irgendwie hat sie das immer mehr zugespitzt. Und ich bin jetzt so von meinem Typ her eher so ein positiver Typ. Also ihr kennt doch diese Glas halb voll oder Glas halb leer. Ich bin der Glas halb voll Typ. Ich denke immer, morgen wird's besser. Ja, ist jetzt eine Pechsträhne, aber so habe ich gedacht. Und eigentlich hat das genau das bewirkt, wo ich dann reingeraten bin, weil ich immer dachte, okay, dann guckst du mal, irgendwie kriegst du die Löcher gestoppt, wird schon wieder morgen, übermorgen, nächsten Monat ist alles wieder gut. Aber es wurde eben nicht gut. Ich hatte mich aber immer weiter reingestrampelt. Und in dieser Haltung ist eben mit dem Gesetz und mit Werten nicht so genau zu nehmen, jedenfalls mit den Werten der anderen. Meine Werte waren ja anders. Habe ich mich immer weiter reingebuddelt und habe es geschafft, mit 28 mein Leben so an die Wand zu fahren, dass ich hochkriminell war, allen möglichen Mist, also wirklich, ich habe keinen Mord und ich habe kein Kind geschändet, aber ich bin sonst wirklich fast einmal durch Strafgesetzbuch gewandert, weil ich immer auf der Jagd war nach Geld, weil ich musste diese Löcher stopfen, die ich mir aufgerissen hatte. Und Leute, irgendwann war das nicht mehr lustig. Irgendwann war das nur noch Druck. Aber ich wusste, ich habe mich mit Leuten eingelassen und mir auch dann Gelder geliehen von Leuten, wo man es lieber lässt. Und die dann auch natürlich nicht gesagt haben, ja gut, dann schenke ich dir halt. Sondern wo ich wusste, das hat eine Konsequenz. Und ich habe dann Löcher aufgerissen, um andere zu stopfen, habe mich dabei immer weiter rein katapultiert, habe dann angefangen, Autoschiebereien mit den Russen und was weiß ich alles, weil ich immer auf der Jagd war nach Geld und immer dachte, das wird schon wieder, aber jetzt musst du halt mal. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe mich immer weiter rein manövriert. Die Spirale wurde immer enger und ich war irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wahrgenommen habe, dass ich eine Abfahrt verpasst hatte. Dass es jetzt zu spät ist, dass mir klar war, ich kriege das nicht mehr gehandelt. Vielleicht darf ich das dazwischen schmeißen. Als ich später dann mein Leben aufgeräumt habe, hatte ich ja dann die Möglichkeit, unter anderem auch durch das Insolvenzverfahren, was damals so frisch, das war ja vor 30 Jahren fing das an, dass man so ein Privatinsolvenz machen konnte. Und da muss man ja dann seinen ganzen Kram mal zusammenräumen. Ich habe zu der Zeit fast 1 Million D-Mark Schulden gehabt. Weil ich mich von Banken hatte ich mir Gelder geliehen, von Leuten hatte ich mir Gelder geliehen, Rechnungen nicht bezahlt, das multiplizierte sich, die Zinsen multiplizierten sich. Ich hatte ein Haus, was dann zwangsversteigert wurde und das ging immer weiter in die Richtung. Ich war irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, das kriegst du nicht mehr gehandelt, Markus. Und kannst damit auch nicht umgehen, du kriegst das auch nicht wieder in Ordnung, es gibt keine Chance. Und dann haben sie einen von diesen russischen Jungs, mit denen ich damals angefangen habe, da diese Autoschiebereien zu machen, den haben sie erschossen in einer Nacht. Der hat 3 Kugeln gekriegt, einen in den Kopf, einen ins Herz, einen in die Beine. Die Nachricht in diesem Milieu, mit dem ich ja nichts zu tun hatte, das muss ich mal dazu sagen. Ich hätte ja nicht geahnt, wo ich da reingerate. Ja, wenn da kommt einer, der kommt ja nicht zu dir und sagt, du, ich bin Mafioso, kriegst jetzt Probleme. Sondern kommt einer, Mensch, ich kann dir helfen, komm, ich habe eine Idee, komm, wir machen mal. Und wie viele Menschen fallen auf sowas rein? Da bin ich ja kein Einzelfall. Und dann habe ich aber auf einmal mitgekriegt, wo bin ich da reingeraten. Die haben nämlich diese Botschaft dieser 3 Kugeln war, du kannst vor uns nicht weglaufen, du kannst ohne uns nicht denken, du kannst ohne uns nicht leben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wo bist du da reingeraten? Es ging nur darum, dass irgendjemand anders die Autos haben wollte, die ich mit meinem Team organisiert habe. Also war mir gar nicht klar, was da passiert. Dann habe ich die Geschichte gehört von einem anderen Autohändler, der wohl ähnliche Situationen hatte wie ich. Dem haben sie in den Wald gebracht, haben ihn unter Schläge gezwungen, ein Loch zu buddeln. Und haben gesagt, so, wenn du jetzt innerhalb von, ich weiß nicht mehr, wie war der Zeitraum, 1 Woche, 2 Wochen, wenn du jetzt nicht innerhalb von dem Zeitraum deine Schulden bezahlst, dann bist du und deine Familie hier. Und ich wusste, das war noch nicht meine Situation, versteht mich richtig, es war noch nicht bei mir soweit, aber ich wusste, es kommt. Ich wusste, ich kann es nicht aufhalten. Und ich bin in eine Phase reingekommen, wo ich abends Angst hatte vor morgen. Und morgens Angst hatte vom Arm, weil ich nicht wusste, wie lange kriegst du diese Seifenblasen noch erhalten? Wie lange kannst du das noch vorspielen? Wie lange kannst du die Leute noch vertrösten? Ich meine, ihr wisst doch selber, wie das ist. Wenn euch jemand Geld schuldet und du sprichst ihn an und der sagt dann, ja, nächste Woche, sagst du, alles klar. Wenn du nächste Woche immer das Geld noch nicht da hast, dann fragst du vielleicht nochmal nach, sagt er, du, ich hab's vergessen, Mensch, nächste Woche. Sagst du, okay, alles klar. Nächste Woche sprichst du wieder an, sagt er, Mensch, hab's dir überwiesen, aber ich hatte einen Bankzahlendreher. Irgendwann sagst du, Leute, komm, erzähl mir keinen Quatsch, ja, was ist los? Und so war das bei mir ja auch. Ich konnte das irgendwann nicht mehr, die Leute haben gemerkt, da stimmt was nicht bei ihm. Und in diesem Druck und auch in dieser Angst, dass ich wusste, was Menschen blüht. Ich hatte mich ja auch dann hochkriminell verhalten. Ich hatte schon 2x Bewährung gehabt. Ich wusste, wir hatten dann, vielleicht mal als ein kleines Beispiel, ihr versteht die Dramatik. Irgendwann ist ein Auto da an der Grenze festgehalten worden. Und man hat diesen Ring, in dem ich aktiv war, aufgehoben. Alle nachts, morgens um 5, rums, an allen Türen steht Polizei, hat uns alle festgenommen. Und ich war der Einzige, der es bei Haftprüftermin geschafft hat, so zu lügen, dass sie mir geglaubt haben und rauskam. Und die anderen waren alle drin geblieben. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was die gedacht haben. Die haben gedacht, der hat gequatscht, sonst wäre der doch nicht draußen. Und dann kamen die zu mir und haben gesagt, du hör mal, was ist hier los? Weißt du, was das bedeutet, wenn du hier gequatscht hast und so? Und der Druck wurde immer höher und immer höher. Und ich wusste, wenn das rauskommt, dann verbringe ich die nächsten Jahre im Knast oder man tut mir was an oder. Und diese Angst wurde immer stärker. Und ich habe dann mich auch nochmal mit dem Glauben auseinandergesetzt und mir hat der Glaube da einfach nichts gegeben. Ich habe gedacht, nee, also was ich so auch oft höre, dass die Leute sagen, ja, vergelt's Gott oder komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Aber du siehst es bei den Leuten im Leben gar nicht, das hilft mir ja nichts. Und dann habe ich mich umgeguckt an Religionen und bin eigentlich hängen geblieben bei der Reinkarnationslehre. Da habe ich mich nicht tief reingebuddelt, aber ich habe verstanden, dass die Reinkarnationslehre sagt, was du heute nicht schaffst, machst du morgen. Also wenn du jetzt stirbst, wirst du ja wiedergeboren, hast nochmal eine Chance und es geht ja dann unendlich, bis du irgendwann das ewige Karma erreicht hast. Für mich war das eine gute Botschaft, weil ich dachte, okay, dann kannst du also jetzt aus diesem Leben abhauen, ohne den Preis bezahlen zu müssen, dann guckst du mal, was kommt. Aber jedenfalls muss das ja besser sein als das, was dich jetzt erwartet. Und in diesem Gedanken, könnte man jetzt sagen, Mensch, du warst doch schön bekloppt. Ja, war ich. In diesem Gedanken habe ich eine Lösung gefunden, zu sagen, hier kann ich dem abhauen, was mir blüht, und dann schaue ich mal. Und wenn ich dann als Schwein in Mecklenburg-Vorpommern wieder auf die Welt komme, dann bin ich halt ein gutes Schwein und dann werde ich vielleicht wieder, so habe ich gedacht. Und ich habe mir in einer Nacht dann fast 2 Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Und vielleicht darf ich das an der Stelle sagen, es hat nicht jeder das Vorrecht, das zu überleben wie ich. Wir haben alle 4 Minuten in Deutschland einen Selbstmordversuch. Und man sagt, etwa 25 Menschen schaffen es am Tag in Deutschland, sich das Leben zu nehmen. Die Zahl könnt ihr mal selber hochrechnen. Wie viele Menschen das sind, die keine Chance mehr sehen, in ihrem Leben ihr Leben wegwerfen. Und bei mir war das so, das ist vielleicht auch diese Segenslinie gewesen, ich weiß es nicht, die Bibel spricht von dem Wort Gnade. Habt ihr das Wort Gnade schon mal gehört? Gnade heißt unverdientes Geschenk. Das war ein unverdientes Geschenk, dass Gott da in meinem Leben so eingegriffen hat, was ich euch jetzt erzählen möchte. Und ich habe dann mich entschieden, mir mein Leben zu nehmen und ich dachte, also ich hatte jetzt mit Drogen nicht viel zu tun, aber ich wusste, es ist ein Narkotikum. Und man hört ja, wenn Menschen so eine Überdosis haben, dann sterben sie. Und für mich war das so ganz klar, okay, alles klar, das ist ein Narkotikum. Das heißt, du schläfst ein und der Herzkreislauf bleibt stehen und du wachst einfach nicht mehr auf. Das heißt, du hast keine Schmerzen, du hast kein traumatisches Erlebnis, vom Hochhaus zu springen oder Brücke oder was auch immer. So, ich dachte, das ist doch ganz einfach, du schläfst ein und wachst nicht mehr auf. Das war mein Königsweg. Ich dachte, so ist das Problem gelöst. Und ich habe das dann, wie gesagt, getan in einer Nacht. Bin eingeschlafen, erinnere mich da auch nicht mehr dran. Ich weiß nur, ich bin nächsten Tag wieder aufgewacht und habe das nicht verstanden, weil ich dachte, was kannst du jetzt falsch gemacht haben? Und heute noch sagen mir Menschen, also bei der Menge, das ist nicht möglich, das zu überleben. Und ich habe es nicht verstanden und bin dann eingeschlafen, aufgewacht, habe dann überlegt, gut, das Problem ist ja nicht gelöst, jetzt musst du nochmal los und nochmal was kaufen. Und in diesem ganzen Chaos in meinem Kopf, in dieser Situation, kam der Anruf meiner Mutter. Und meine Mutter sagte zu mir, Markus, was ist los bei dir? Habe ich gesagt, nix. Was soll denn sein? Ich meine, ich werde ja nicht am Telefon jetzt erzählen, du, ich wollte mir gerade leben. Ich meine, das ist ja nur klar. Also habe ich gesagt, nix, was ist denn? Hat meine Mutter zu mir gesagt, Markus, das stimmt nicht. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Und ich erzähle euch das alles so ausführlich, weil ich möchte, dass ihr dieses Gefühl, dieses Spirit aufsaugt, der dahinter steckt. Nämlich, dass Gott es selber war. Und meine Mutter erzählte mir dann, dass sie in der Nacht, wo ich das gemacht habe, ich habe sie danach noch viele Male gefragt, sie lebt heute leider nicht mehr, aber immer wieder habe ich mit ihr darüber geredet, noch ganz am Anfang, aber auch noch Jahre später. Ich sage, Mutter, wie war das für dich? Und sagt, Markus, ich bin aufgewacht und ich habe festgestellt, es war genau die Zeit, wo ich meinen Selbstmordversuch hatte. Und sie hat gespürt, ihr Sohn ist auf dem direktesten Weg in die Ewigkeit der Gottesferne. Umgangssprachlich nennt man das die Hölle. Aber ich glaube, dass ein Ort der Gottesferne, wo es keine Liebe mehr gibt, wo es keine Gnade mehr gibt, wo es keine Hoffnung mehr gibt, ein Ort tiefster Depression, es gibt keinen Ausweg. Und sie hat gespürt, dahin ist mein Sohn auf dem Weg. Ihr kennt diese mentale Beziehung zwischen Mütter und Kindern, dass man spürt, da stimmt was nicht, aber darum ging es ihr nicht. Sondern sie hat gespürt, mein Sohn, und sie war eine gläubige Frau, mein Sohn geht verloren. Und sie hat über Stunden für mich gebetet. Und ich glaube, vielleicht darf ich das an der Stelle vorwegnehmen, ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich heute hier bei euch bin. Ich glaube, dass Gott mich wirklich da durch das Gebet meiner Mutter von der Schippe des Todes runtergeholt hat. Und als ich das gehört habe, war das für mich keine klare, da ist ja alles klar, dann, ja Mensch, wie konnte ich nur so doof sein? Nein, ich habe gewusst, da muss eine höhere Dimension dahinter stecken. Ich habe gewusst, das kann kein Zufall sein. Aber ich wusste ja nicht, wer ist das, der dahinter steckt. Und ich habe dann so gespürt, ich habe eine Sehnsucht gehabt, ich musste mehr darüber hören. Und ihr könnt euch vorstellen, das Verhältnis zu meinem Vater war nicht so gut. Ich habe ihn finanziell sehr geschädigt, habe ständig da mit meinem Porsche neben seinem kleinen Ford Fiesta geparkt und dicken Maxen gemacht. Aber ich bin dann den nächsten Tag eben zu meinen Eltern gefahren oder wollte zu meinen Eltern fahren und wollte einfach mal horchen. Eigentlich war da sogar ein Gottesdienst. Ich wollte dann mich mal in die letzte Reihe setzen, mal horchen. Vielleicht höre ich irgendwas, vielleicht. Und ich konnte nicht weg. Da kam einer von meinen Gläubigern. Ich bin nicht losgeworden. Da habe ich gedacht, gut, Gottesdienst ist zu spät, aber zu den Eltern kannst du immer. Steige mein Auto, fahr um die Ecke, ist der Tank leer. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Irgendwas will dich jetzt abhalten. Ich habe gespürt, ich wusste nicht, was ist es. Aber ich habe gespürt, dass irgendwas mich jetzt hier zieht und was anderes mich abhalten will. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle kennen, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Wir kennen doch alle dieses Engelchen und dieses Teufelchen auf der Schulter. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Du bist in einer Situation und das eine sagt dir, hey, mach das nicht. Der andere sagt, wieso, mach doch, ist doch egal, mach doch, kannst du ruhig. Und die andere sagt, hey, lass das, ist nicht gut für dich. Und so war das wie ein Ziehen, was ich wusste, ich muss da hingehen und das andere wollte mich aber davon abhalten. Und jedenfalls bin ich dann zu meinen Eltern gegangen, habe meinen Eltern dann erzählt, was wirklich gelaufen ist. Und erstaunlicherweise ist mein Vater nicht nach hinten über den Stuhl geflogen, sondern ist ganz ruhig geblieben und hat dann zu mir gesagt, Markus, schau mal. Du hast versucht, dein Leben alleine zu leben und hast es nicht geschafft. Und du hast sogar versucht, dein Leben dir selber zu nehmen und hast es nicht geschafft. Jetzt lass doch Jesus mal ran. Und ich habe gesagt, was bedeutet das? Ich weiß nicht, ob du mir das jetzt erklären könntest auf die Schnelle. Was bedeutet das, lass Jesus mal ran? Ja, Markus, lassen wir Jesus mal ran. Ne, wo haben wir denn unseren Jesus? Den hatten wir doch gerade noch. Wo war denn der jetzt noch? Lassen wir den mal ran. Ne, was bedeutet das? Und mein Vater hat mir gesagt, Markus, das Wichtigste, was du wissen musst, und das möchte ich euch weitergeben als Originalton, wie ich es gehört habe vor 30 Jahren. Das Wichtigste ist, dass wir mal anfangen, Gott so zu sehen und ihm zuzulassen, sich selber zu erklären, wie er ist und nicht unsere eigene Meinung über ihn zu leben. Könnt ihr diesen Satz verstehen? Wir haben so eine Prägung durch Kultur, durch Erziehung, durch unser Umfeld, was wir denken, wie Gott ist und wie er über uns denkt. Aber mir hat es damals gesagt, Markus, lass doch Jesus mal selber ran. Wenn es ihn wirklich gibt, dann kann er dir doch zeigen, wer er ist. Und er kann dir zeigen, warum er dich jetzt nicht hat sterben lassen. Und ich kam aus dem gläubigen Umfeld und ich möchte das hier heute Abend sagen. Ich weiß nicht, ob du hier dazugehörst, ob du das erste Mal hier bist, aber ich möchte das ganz ehrlich zugeben. Ja, ich habe auch gesehen, dass auch in der Gemeinde manchmal nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich habe auch Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, wir sind fromm, wir sind, und die sich aber nicht so verhalten haben, wenn sie zu Hause waren oder in ihrem Umfeld waren. Und mir war das wichtig, ich wollte nicht einfach, jetzt bin ich halt Christ, ja. Sondern ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und Jesus, wenn das wirklich wahr ist, dass du das alles getan hast, was ich bis heute nicht kapiere, das habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Aber wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann brauche ich dich in meinem Leben. Und dann brauche ich nicht die Psalmen alle auswendig zu können und alle Lobpreislieder auswendig zu können, sondern dann brauche ich deine Veränderung in meinem Leben. Und ich bin damals genau in diesem Punkt auf meine Knie gegangen. Macht man heute gar nicht mehr. Bin auf meine Knie gegangen, habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann stimmt es, ich brauche dich. Dann stimmt es, dass ich ein Sünder bin, also in Zielverfehlung. Das Wort Sünde bedeutet ja Zielverfehlung. Also aus dem Urtext heraus, wenn ein Grieche Pfeil und Bogen nimmt und er schießt auf die Scheibe und trifft den roten Punkt nicht, dann hat er gesündigt. Er hat das Ziel verfehlt. Das ist die Bedeutung von diesem Wort. Also konnte ich damals sagen, ja, das stimmt. Ich habe gesündigt, ich habe das Ziel verfehlt, was du für mein Leben hattest. Und dann kommt das Wort Buße. Wir haben heute viele so Worte, wo ich denke, ey, können wir uns mal was anderes einfallen lassen? Das verstehen die Leute nicht mehr. Das Wort Buße zum Beispiel, was bedeutet Buße? Buße bedeutet nichts anderes als Umkehr. Ich gehe in eine Richtung und stelle fest, sie war falsch und dann drehe ich um und gehe in eine andere Richtung. Das ist das, was ich erfahren habe und wovon ich schwärme heute. Das ist der Heilige Geist, der uns als Navigationssystem heute zur Verfügung steht und der führt uns in die Buße. Das heißt, wir gehen in eine Richtung, wir machen etwas falsch, wir haben das Ziel verfehlt, was Gott für uns hatte und dann sagt uns der Heilige Geist, hey, bitte wenden. Und ich finde das cool, so ein Navigationsgerät. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie das früher war mit der nörgelnden Ehefrau mit der Landkarte auf dem Schoß. Nein, ihr wisst, was ich meine. Aber heute, das Navigationssystem, wenn ich mich verfahre, dann sagt er ganz freundlich, bitte wenden. Nächste rechts. Immer höflich, immer freundlich. Wenn ich dann sage, mache ich aber nicht, dann sagt sie nächstes Mal wieder, bitte wenden. Und so ist Gott mit einer unendlichen Geduld und zu sagen, hey, ich möchte dich doch dahin führen, wo ich weiß, dass es gut für dich ist. Und das hat mein Vater mir damals gesagt und ich habe diesen Weg getan. Und es gibt noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ich bin dann nach diesem Gebet, nach dem Amen, habe ich keine Engelerscheinung gehabt. Und ich hatte keine wunderbaren Hu-Hu-Hu-Gefühle. Aber ich habe gespürt, irgendwas hat sich jetzt verändert. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe sofort denselben Abend noch angefangen, das in meine Wohnung, in meinem Haus aufzuräumen, was ich selber aufräumen konnte. Und ich glaube, das ist manchmal ein Knackpunkt auch bei Menschen, dass sie sich wundern, sie kommen nicht weiter, sie beten, aber es geht nicht weiter, weil sie ganz viele Dinge in ihrem Leben behalten wollen, wo Gott sagt, hey, ich möchte so gerne, aber ich kann leider nicht, du musst das in Ordnung bringen. Hört ihr mir noch zu? Ich bin nach Hause gegangen, habe alles, was Pornografie, okkulte Musik, ich habe damals viel Heavy Metal gehört, habe alles in derselben Nacht in die Mülltonne geschmissen. Habe gesagt, Gott, das, was ich selber tun kann, das möchte ich tun. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich war am nächsten Tag dann in einer Gebetsstunde, die Gemeinde hatte, und dann habe ich wirklich Gott erlebt, wie ich euch das nur wünschen kann. Wie ich wirklich das Gefühl hatte, als wenn er mich in den Arm nimmt, als wenn er mir zeigt, Markus, etwas Neues hat begonnen. Du bist nicht mehr alleine. Das ist doch der Unterschied von den Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir haben doch dieselben Probleme wie die Menschen draußen. Wir haben doch dieselben Herausforderungen. Wir haben unterschiedliche, ihr nicht, aber ich, unterschiedliche Tagesformen. Aber der Unterschied ist, ich habe Jesus an meiner Seite. Und wenn ich Mist mache, mit meiner Frau mich vielleicht auch mal so gekäbbelt habe, ihr werdet euch wundern, ist auch bei mir schon vorgekommen, dann ziehe ich mich manchmal beleidigt in mein Büro zurück, knall die Tür und dann höre ich die Stimme Gottes. So, Markus. Wie kommst du jetzt wieder raus aus der Nummer? Kennt ihr das? Nein, kennt ihr nicht, ne? Und dann sage ich, ja, ist doch ganz einfach, sag ihr, sie soll sich entschuldigen. Und dann sagt Gott, nee, vielleicht läuft das anders. Und dann kommt genau dieses göttliche Navigationssystem, was mich wieder auf die Spur bringt. Und ich glaube, deswegen habe ich 25 Jahre Ehe, trotz allem Herausforderungen, wo die Menschen draußen sich scheiden und gar nicht mehr heiraten. Und ich glaube, dass Gott, dass sich das so ausgedacht hat, dass Mann und Frau ein Leben lang zusammen sein dürfen, dass wir uns austauschen, dass wir uns gegenseitig, ich habe heute mit den beiden hier ein bisschen gequatscht, 50 Jahre haben sie schon, man ergänzt sich und Gott ist der Dritte im Bunde. Und ich habe dann festgestellt in der Zeit, wie Gott genau angefangen hat, mein Leben radikal zu verändern. Und Leute, natürlich, als ich mich da bekehrt hatte, war meine Situation ja nicht weg. Ich stehe immer noch in diesem Druck, ich stehe immer noch in dieser Angst, ich stehe immer noch in Schulden. Und ihr werdet euch wundern, bei mir kam kein Engel mit einem goldenen Köfferchen voller Geld. Und ich sage, so, nimm da hin, mein Sohn. Bist ja jetzt fromm, zahl deine Schulden. Und ich habe gedacht, ich brauche mich doch nur bekehren. Es gibt doch solche, habt ihr vielleicht schon mal gehört, gibt es so Prediger, die sagen, brauchst du nur bekehren. Kriegst du Frau, Haus, Boot, Auto, bist nie wieder krank. Alles klar. Und ich habe gemerkt, nein, so ist es nicht. Und ich bin heute, ich möchte euch das sagen, ich bin heute zutiefst dankbar, dass ich auf diese Art und Weise Gott kennengelernt habe, dass er mir das nicht alles geschenkt hat. Weil ich dadurch heute weiß, dass Gott die Kraft hat, Menschenleben zu verändern. Und deswegen bin ich heute hier. Ich möchte dir zusprechen, Gott kann Leben verändern. Und es ist kein Gott, der mit einem Kruzifix in der Ecke hängt und wir sagen halt mal so, ja, schön, dass du da bist. Sondern er ist ein Gott, der mit uns Beziehung haben möchte. Und Gott hat angefangen, mein Leben aufzuräumen. Ich habe nach wie vor dann natürlich nicht den Mut gehabt, da mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich musste wirklich, das war, man kann sagen, wirklich der letzte Drücker. Ich bin in einer Nacht mit einem Koffer voll Klamotten aus Berlin abgehauen, weil ich wusste, ich krieg's nicht mehr gehandelt. Ich habe natürlich weiter gelogen, habe gesagt, ja, kriegst du. Und ich wusste, das funktioniert so nicht. Ich krieg das aber auch nicht hin. Und ich meine mal ganz ehrlich, hätte ich jetzt gesagt, hey, ihr lieben Gläubiger, Russen, Kurden, was auch immer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Gute Nachricht ist, der liebe Heiland hat dich lieb. Die schlechte Nachricht ist, du kriegst dein Geld leider nicht. Wäre mir nicht bekommen. Ja, können wir da so ehrlich sein? Ich glaube da nicht an den Wunder, dass der Herr dann auf einmal die Pistole oder die Axt verschwinden lässt, bevor man mich erschlägt. Und das ist ja das, was passiert in dieser Szene. Also musste ich abhauen. Und bin gelandet auf dem Weg durch Deutschland, weil ich nicht wusste, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich schnurstracks von Berlin nach Freiburg, wo meine Eltern inzwischen gewohnt hatten. Also einmal quer durch Deutschland. Bin dann mit 80 gefahren, weil ich nicht wusste, wohin. Und dann fiel mir ein Mensch, mein Onkel war damals der Leiter von diesem Hilfswerk, von dem ich vorhin erzählt habe. Und ich hatte damit gar nichts zu tun, hätte auch nie gedacht, dass ich damit mal was zu tun haben werde. Aber dachte, vielleicht kannst du da mal zwischenübernachten. Und dann kam mir der Gedanke, Mensch, vielleicht kann ich ja in eins dieser Länder gehen, Rumänien, Russland, und da mich erstmal verstecken. Und bin da hingefahren und bin dann 10 Jahre da geblieben. Und ich habe da Väter und Mütter in Christi kennengelernt. Das ist auch eine Botschaft, die ich für dich heute habe, wenn du dich als Christ bezeichnest. Wir brauchen Väter und Mütter in Christi. Paulus sagt, Zuchtmeister haben wir genug. Wir sind oft so schnell dabei, den anderen zu erzählen, ja, aber das und da musst du mal und da und da. Aber dieses Väterliche, ich bin da angekommen beim AVC, sie haben verstanden meine Situation, sie haben mich versteckt, haben mir Brot und also Essen und Zimmer gegeben, haben gesagt, hier, helf wenigstens ein bisschen Hilfsgüterlager mit, so habe ich damals angefangen. Und sie haben gesagt, weißt du, heute sagen sie mir das, damals haben sie mir ja nicht gesagt, aber heute sagen sie, weißt du, Markus, du warst schon schräg. Aber wir haben uns entschieden, wir lieben dich jetzt dadurch. Und das ist das, was ich sehe, wenn Gott Menschen führen darf. Und deswegen ist das die nächste Frage an uns. Darf Gott uns führen? Haben wir diese Beziehung zu ihm, dass nicht nur unsere Anliegen ihm präsentiert werden, sondern dass auch seine Anliegen uns bewegen dürfen? Und jetzt bin ich schon in der Mission. Deswegen bewegt mich das, mich für andere Menschen einzusetzen. Weil ich glaube, dass in der Bibel steht, ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel ist, aber in meiner Bibel steht, Gott möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und diese Wahrheit ist nicht, weil ich jetzt meine, meine Wahrheit ist die einzig richtige Wahrheit, sondern die Wahrheit ist das, was Gott mit dir tun möchte, weil er kennt dich im Tiefsten. Und er weiß, wo du herkommst, und er weiß, wo du hingehst, und er weiß, was du brauchst, und er weiß, wo du stehst. Und wir können uns als Menschen wunderbar was vorspielen, aber Gott sieht uns immer nackt bis in die Tiefe. Und er sagt, ich weiß alles, was du brauchst. Du musst es nur zulassen. Und ich bin zu diesem Punkt ja mit Zwang gekommen. Aber ich bin Gott heute dafür dankbar, weil ich erleben durfte, wie Gott mein Leben Stück für Stück aufgeräumt hat. Ich habe euch jetzt schon erzählt, habe dann neue Familie bekommen dürfen. Habe einen Arbeitgeber bekommen, wo ich wirklich merke, ich kann das Leben, was mir auf dem Herzen liegt. Ich kann mich für Menschen einsetzen. Ich darf heute bei euch sein und von diesem liebevollen Gott erzählen. Weil ich es zugelassen habe, einfach zu sagen, Herr, ich weiß nicht, wer du bist. Und ich verstehe nicht, wie das bei dir tickt und wie das funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann zeig es mir, indem du mein Leben veränderst. Ich bin heute in diesem Missionswerk mit so vielen Situationen konfrontiert. Wir haben das ganz oft in Russland, in Sibirien und in diesen Ländern. Menschen wirklich hochkriminell, alkoholkrank, kommen in Berührung mit der Gnade und mit der Liebe Gottes. Und verändern sich radikal und werden Pastoren, werden wieder Väter und Mütter für ihre Familien, werden komplett umgekrempelt, weil, warum? Weil das Evangelium, was wir gerade Ostern gefeiert haben, noch heute funktioniert. Wir haben einen Feind. Eigentlich müssten wir, wenn wir einen Kruzifix in der Ecke haben, auch den Teufel irgendwo noch in einer anderen Ecke hängen haben. Weil beide sind real existent. Versteht ihr, worauf hinaus will? Das war jetzt sehr provokant, aber das ist, was ich meine. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen Feind haben, der nichts anderes auf dem Schirm hat, als das kaputt machen zu wollen, was Gott Gutes gemacht hat. Die Bibel sagt dir, wunderbar bist du gemacht. Du bist das Geschöpf, was ich geschaffen habe. Und du guckst in den Spiegel und der Spiegel sagt dir, guck dich doch mal an. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Der Feind möchte, dass wir streiten. Der Feind möchte Ehen kaputt machen. Der Feind möchte, dass Menschen in Hunger sind. Der Feind möchte, dass Mädchen, Kinder missbraucht werden. Wir haben das in der Mission, gerade jetzt Pakistan, Afrika und so weiter, diese Zwangsverheiratung, Zwangskonvertierung. 10-, 11-jährige Mädchen, ich hörte jetzt von Afghanistan, ein 12-jähriges Mädchen wurde mit einem 72-jährigen Mann verheiratet. Und ein Jahr später war das Kind schwanger. Mich zerreißt das. Und ich weiß, das ist nicht der Plan Gottes für den Menschen. Sondern wir haben einen Feind, der möchte gerne. Und dieser Feind hat vielleicht gewusst, der Markus könnte mal das Evangelium Jesu verkündigen. Und deswegen wollte er mich aus dem Weg schaffen. Aber das Evangelium ist stärker. Und wenn ich irgendetwas heute bei euch pflanzen darf, dann möchte ich dieses Gewissheit, dieses Wissen in euch pflanzen. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle, egal was dich bewegt, egal was dich umgibt, egal was du erlebt hast, egal was vor dir steht, egal welche Situation du bist, egal wie viel deine Angehörigen dir Sorgen machen. Gott ist in Kontrolle, lass uns ihm vertrauen. Aber was wir oft tun, ist, wir lassen uns abhalten. Wir hören auf zu glauben, vielleicht hören wir sogar auf zu beten für Menschen. Und dann geschehen Dinge, über die wir uns wundern. Und ich glaube, dass diese, und ich bin wirklich nicht päpstlicher als der Papst. Also ich glaube, dass ich wirklich auch lebenslustig bin. Ich gehe gerne mal essen, ich gehe gerne mal feiern, ich liebe Urlaub, ich liebe das Leben, weil Gott uns Leben geschenkt hat. Und sein Wort sagt, ich möchte euch Leben in Fülle und Genüge schenken. Da steht nicht, wenn du dich bekehrst, dann musst aber schön hier immer auf allen Vieren rumkriechen. Und nein, er möchte, dass wir gesegnet leben. Aber er möchte auch, dass wir nicht vergessen, dass wir es alles ihm zu verdanken haben. Und morgen, ich möchte euch herzlich einladen, Ich weiß, wer morgen hier spricht. Morgen wird es darum gehen, dass es ein großes Vorrecht ist, in diesem Land zu leben, wo wir doch meinen, es ist alles so schwierig. Es ist ein großes Vorrecht, Religionsfreiheit zu haben. 93 Millionen Menschen sind jetzt aktuell auf der Flucht. Das ist mehr als die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat. Vor Krieg, vor Naturkatastrophen, vor Hunger, vor all diesen Dingen. Wir haben ein Vorrecht, Jesus danken zu können. Und meine Frage an dich ist an dieser Stelle, wer ist dieser Jesus für dich? Ist er eine Geschichte, wie du sie gerade gehört hast oder wie du sie zu Ostern in der Kirche gehört hast, wie du vielleicht im Sonntagsschulunterricht gehört hast? Oder hast du eine lebendige Beziehung? Wie gesagt, ich finde das alles gar nicht so einfach. Und wenn ich könnte, ich habe hier solche Karten dabei, das ist, wenn du dich interessierst, was wir als Missionswerk so tun, kannst du eine Karte ausfüllen, kriegst du E-Mail zugeschickt oder sowas, einfach wenn dich das interessiert. So eine Karte fürs Hilfswerk kann ich Markus geben. Aber das Jesus kann ich ihm nicht mit einer Karte geben. Den musst du selber erfahren. Was ich aber tun kann, ist sagen, Markus, es lohnt sich. Lass dich auf ihn ein. Und das ist etwas, was ich heute hier gerne sagen möchte. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du schon sehr lange mit Jesus unterwegs. Vielleicht hörst du das heute das erste Mal. Vielleicht bist du so, hast es ein paar Mal gehört. Ich möchte dir heute empfehlen, lass nicht Religion in dein Leben, sondern lass Jesus in dein Leben. Frag nicht danach, was hat die Kirche hier für Grundsätze und Werte. Frag erstmal, was hat Jesus für Grundsätze und Werte. Frag nicht danach, was sagt die katholische, evangelische, baptistische, was weiß ich, Kirche, sondern sag, Herr Jesus, wer bist du? Und komm in mein Leben mit dieser Kraft und Macht, mein Leben zu verändern. Ich möchte, und das wünsche ich mir, und deswegen bin ich, und ich habe das als ein großes Vorrecht, dass ich in diesem Hilfswerk arbeiten darf, nach dem, was ich alles verbockt habe. Ihr habt das auf der Einladung gesehen, das ist eigentlich so auch mein Text. Ich habe alles mit Füßen getreten. Ich hatte ja gutes Elternhaus, ich habe alles gehabt und noch bei der Stelle, wo ich mich entschieden habe, lieber mein Leben zu nehmen, als nach Gott zu fragen, habe ich ja alles mit Füßen getreten, was Gott mir geschenkt hat. Gott hätte doch wirklich Grund gehabt zu sagen, weißt du was, Markus, dann geh. Ich habe noch 8 Milliarden. Aber Gott ist ein Gott des Einzelnen. Und deswegen liebe ich Mission, wo es um Einzelne geht. Ich liebe es, wenn Menschen rausgehen bis an die Enden der Erde. Ich werde morgen ein bisschen davon erzählen. Lade euch herzlich ein. Bis an die Enden der Erde und Menschen, und das ist zum Beispiel gar nicht nur Brasilien und Afrika, das ist Sibirien. Wir haben Völker fast am Polarkreis, die haben noch nie von Jesus gehört. Und da gehen Menschen hin bei 50, 60 Grad minus in den schwierigsten Umständen und gehen hin und erzählen anderen Menschen von der Liebe Jesu. Weil es gibt für uns nur ein Ziel. Und das möchte ich ganz eindeutig heute Abend sagen. Wir haben ein Ziel. Ja, wir leben im Heute. Und ja, Gott möchte uns im Heute helfen und tragen. Er möchte uns helfen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Er möchte uns helfen, Dinge zu bewältigen. Er möchte uns helfen, dass wir auch gegen die Angriffe, die von außen können, uns verteidigen können, dass wir standhaft bleiben können. Aber vor allen Dingen geht es mir um die Ewigkeit. Und da ist die Frage, wo verbringst du und ich meine Ewigkeit? Und wenn ich Menschen von Jesus erzähle, ob das jetzt heute Abend hier ist, oder ob das auf der Straße ist oder im Gespräch, ist meine Frage immer, warum tue ich das? Weil ich möchte, dass dieser Mensch seine Ewigkeit nicht in Gottes Ferne verbringen muss. Weil das muss ein schrecklicher Ort sein. Wenn es keine Gnade mehr gibt, keine Chance mehr gibt, keine Liebe mehr gibt, ein Ort tiefster Depression und du kannst dir nicht mal dein Leben nehmen. Da möchte ich nicht hin. Und ich möchte auch nicht, dass du da bist. Ich möchte nicht, dass die Menschen draußen da sind. Deswegen erzähle ich von Jesus. Und ich erzähle nicht davon, dass du hier jetzt bei Markus nachher Mitgliedsantrag unterschreibst und dann unterschreibst, wie du das jetzt alles handhabst, dein ganzes Geld abgibst morgen, dein Haus überschreibst. Sondern ich sage dir, lass Jesus ran an dein Leben. Lass ihn dich führen, lass ihn dich verändern und noch weiter, wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, dass Gott dich benutzen darf, seinen Himmel zu bevölkern und die Hölle zu plündern. Warum? Weil das Evangelium funktioniert. Das ist keine tote Religion. Nichts, was wir einfach nur so nebenbei haben, sondern es ist der Grundkern unseres Lebens, unserer Existenz, unseres Daseins, dass wir wissen dürfen, Herr, wie gut ist es, dass ich mit meinem Charakter und mit meinen Umständen und mit meiner Art, wie ich bin, nicht alleine durchs Leben gehen muss, sondern dass ich dich haben darf. Ich würde an dieser Stelle gerne einen Cut machen. Aber ich möchte nicht gehen von dieser Bühne, bevor ich mit euch beten durfte. Und ihr habt beim Lobpreis vorhin, seid ihr aufgestanden. Von daher glaube ich, ist es okay für euch, wenn ich euch bitten würde, mal mit mir aufzustehen. Und ich würde dich bitten, das ist vielleicht für dich ungewohnt, aber ich würde dich bitten, dass du vielleicht einfach mal, vielleicht kannst du schon ans Klavier kommen und uns ein bisschen Hintergrundmusik geben. Ich würde euch bitten, dass ihr vielleicht einfach mal so kurz in euch geht. Und ich glaube ganz fest, das ist jetzt vielleicht für euch völlig ungewohnt, aber ich mache es einfach trotzdem mal, während ich auch mal hier vorne so vielleicht mal eine halbe Minute meine Klappe halt, möchte ich dich bitten, dass du vielleicht einfach mal so in dich reinhörst, was wollte jetzt eigentlich der Abend mir sagen? Oder konkreter, was wollte Gott mir sagen heute? Wo ist vielleicht ein Punkt, wo Gott heute zu mir reden wollte? Und ich glaube, dass es schlau ist, wenn Gott redet, wenn wir dann antworten. Und deswegen würde ich gerne für euch beten. Keine Angst, ihr müsst nicht nach vorne kommen, ihr müsst nicht erzählen, ihr müsst nicht, keine Angst. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn ihr eine Entscheidung treffen möchtet, dass Markus und ich, dass wir dann auch für euch beten dürfen. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal so ein paar Sekunden einfach Ruhe geben. Und wenn du möchtest, ich weiß nicht, du bist es nicht gewohnt, dadurch ist es vielleicht fremd für dich, aber ansonsten würde ich sagen, vielleicht magst du die Augen schließen, nach unten gucken. Musst du nicht, wenn du dich nicht wohlfühlst. Aber wenn ja, dann komm einfach mal, geh mal in dich rein und horch mal in dich rein, was wollte Gott dir heute sagen. Gerade schon so ganz kurz angesprochen, in 30 Jahren, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, habe ich eins gelernt, dass es gut ist, wenn Gott zu mir geredet hat, dass ich eine Antwort gebe. Das ist oft sonst so, dass man es in den Alltag mitnehmen will und dann verliert sich es auf einmal wieder. Und deswegen möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, ich möchte wirklich bitten, aus Respekt vor dieser Kirche, vor den Menschen um dich herum, dass du nicht rumschaust, dass du vielleicht einfach dich, du musst dich Augen schließen, aber vielleicht nach unten schaust und einfach mal in dich reinhörst. Ich möchte aber die Gelegenheit geben, dass wenn Gott irgendwas zu dir heute gesprochen hat oder wenn du sagst, ja, da diesen Jesus, das möchte ich eigentlich auch, dann, wie gesagt, keine Angst, wir werden dich nicht jetzt irgendwie hier inhaftieren, aber wir möchten dir die Gelegenheit geben, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Und wir beide würden hier von hier vorne sehr gerne für dich beten. Und das festmachen. Wir wollen für euch mit Glauben, wollen das festmachen und Geist der Autorität ausüben, dass Gott das, was er dir heute ins Herz gelegt hat, mit dir auch weitergeht. Und deswegen möchte ich bitten, wenn dem keiner rumschaut, dass wenn du sagst, ja, heute Abend hat mich irgendwas erreicht und wie gesagt, du musst uns das nicht erzählen, auch hinterher nicht. Aber wenn du sagst, hier ist irgendwas, dann würden wir das gerne mit dir zusammen dafür beten. Und dann würde ich dich bitten, dass du ganz kurz deine Hand hebst, es guckt keiner rum, dass wenn du sagst, ja, mich bewegt das oder irgendwas hat Gott heute zu mir gesprochen und wir dürfen für dich beten, dann gib uns doch ganz kurz ein Zeichen, dass wir wissen, für wen wir beten dürfen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Oh ja, das sind sehr viele und ich glaube auch, dass es richtig ist zu reagieren, wenn wir es auf dem Herzen haben. Manchmal pocht da dann unser Herz, wir wissen nicht, aber es ist ja nicht, es bin nicht ich, der hier vorne jetzt zu dir spricht, sondern ich glaube, dass Gott zu dir reden möchte. Und Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend, den wir haben durften und der Markus und ich, wir wollen uns eins machen, jetzt für diese Menschen, zu denen du heute gesprochen hast, dass du dein Werk mit ihnen vorwärts gehst, dass du durch deinen Heiligen Geist versiegelst, was du in die Herzen gelegt hast. Vater, ich bete, dass das, was du heute anfängst und diese Entscheidung, die da kommt, dass du uns Leute in den Weg stellst, mit denen wir uns darüber austauschen können, die uns weiterführen können, dass du uns den Platz zeigst, wo du uns haben möchtest. und wie du uns weiterführen kannst, wie du auf unseren krummen Zeilen gerade schreiben kannst. Und Vater, wir beide hier vorne, wir möchten geistige Autorität aussprechen und wollen sagen, Vater, versiegle du das, was du in die Herzen reingelegt hast und lass den Samen aufgehen, dass er Frucht bringt, 30, 60, 100-fach und dass er in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Dass der Feind nicht das Recht bekommt, das wieder zu zerstören, sondern dass die Frucht aufgehen darf. Und dass dieser Abend etwas ist, was uns wirklich weiterbringt in der Beziehung zu dir. In Jesu Namen.
Jesus, und ich danke dir dafür, dass du der Herr des Neuanfangs bist. Du schüttelst nicht den Kopf über uns, wenn wir wieder und wieder auch Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Wir weglaufen, sondern du freust dich, wenn wir einfach wieder auf dich reagieren. Und ich danke dir dafür, dass du heute Abend so deutlich gesprochen hast und dass Menschen reagiert haben. Ich danke dir dafür, für deine Liebe, die sich jetzt auch offenbart durch deinen Heiligen Geist und ganz neu hineinkommt in die Herzen. Ich danke dir für Entscheidungen, die jetzt im Inneren getroffen wurden und die Auswirkungen haben. Ja, und so wie wir es eben schon gebetet haben, du schenkst einen Anfang, aber du schenkst dann auch Wege und zeigst Wege auf. Du leitest uns mit deinen Augen. Du leitest uns, kleine Schritte zu gehen, wie es auch weitergehen kann. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir für die Freiheit, die heute Abend hier ist, dass du Menschen befreist. Ich danke dir dafür, dass du Mut schenkst, auch Dinge anzugehen, so wie wir es gehört haben, und Dinge auch loszulassen und wegzuwerfen auch aus dem Leben und uns ganz neu auf dich einzulassen. Ich danke dir für ja, die Ermutigung, die wir da heute gehört haben und da, wo jetzt du uns bewusst machst, dass wir Dinge loslassen sollen, wegwerfen sollen, rauswerfen sollen aus unserem Leben. Da danke ich dir, dass du uns die Kraft dazu gibst und ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist, der befreit und der Ketten zersprengt. Und da, wo Ketten sind, wir zerbrechen sie jetzt in deinem Namen, Jesus. Ketten sind von Dingen, die uns schon lange im Griff haben. Ich danke dir, dass du sie jetzt zerbrichst und dass du hilfst, neue Schritte in der Freiheit zu gehen. Jesus, und ich danke dir, dass das dein ganz großes Anliegen ist, uns in die Freiheit zu führen. Ich zerbreche auch in deinem Namen, Jesus, wo wir immer wieder auch falsche Vorstellungen haben davon, was Glaube heißt, dass es uns einengt, dass es uns Dinge auflegt, dass es uns den Spaß verdirbt. Wir wollen neu ganz die Wahrheit glauben, dass du uns befreien willst und dass du uns Freude geben willst. Jesus, und ich danke dir, dass du jetzt kommst auch mit Freude, neuer Freude in unser Leben hinein. Freude auch am Glauben, Freude an dir, Freude aber auch an der Gemeinde, an der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern auf diesem Weg zu sein. Jesus, und ich danke dir, dass du uns auch einlädst, wenn wir noch ganz unsicher sind und vielleicht gar nicht so richtig wissen, was heute Abend passiert. Ich danke dir, dass du jetzt einfach eine Hand ausstreckst und dass wir in diese Hand einschlagen dürfen. Und du wirst alles Weitere fügen. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und wir ehren dich. Wir danken dir, dass du der lebendige Herr bist. Und ich möchte das auch nochmal versiegeln, was du heute bewirkt hast, Jesus, an guten Dingen, dass es weitergeht. Dass es in kleinen Schritten vielleicht, aber trotzdem, dass es weitergeht. Danke, dass du immer wieder einen Anfang schenkst, dass wir gehen dürfen, uns auf den Weg machen dürfen, ganz unterschiedliche Richtungen. Danke für die Wege, die heute Abend beginnen und dass von dir der Segen dazu kommt. Danke dafür.
Ja, Amen. Dürft euch gerne wieder setzen. Ich würde gerne noch einen ganz kurzen Werbeblock für meinen kleinen Stand draußen machen, bevor ich an dich übergebe, Uli. Ich habe 2, 3 Bücher dabei, aber was ich euch empfehlen möchte, ist, wenn ihr euch für meine Lebensgeschichte interessiert oder wenn ihr jemand kennt, der die vielleicht lesen sollte, wir haben das, meine Lebensgeschichte als kleines Büchchen aufgelegt, das kostet nur 4 €, ich glaube, das ist okay. Und wenn ihr möchtet, nehmt das doch gerne mit und gebt es weiter an Menschen, die die Geschichte vielleicht hören sollten und guckt gerne mal vorbei, wenn ihr Interesse habt an dem Hilfswerk. Ich möchte nochmal ganz herzlich einladen für morgen früh. Ich glaube, dass es weitergeht, dass wir weiter miteinander feiern werden, das, was Gott getan hat. Und möchte jetzt vielen Dank an euch sagen für die Geduld, dass ihr so lange geduldig zugehört hat. Es ist keiner eingeschlafen, ich habe aufgepasst. Und dann darf ich an dich jetzt übergeben, Uli.